Manchmal muss man sein Glück ein wenig herausfordern und da habe ich genau das Richtige für euch. Eurojackpot, Europas Millionenlotterie. Jeden Dienstag und Freitag bis zu 120 Millionen Euro zu gewinnen. Chance 1 zu 140 Millionen. Teilnahme ab 18. Spielen kann süchtig machen. Infos unter checkdeinspiel.de. Whitelisted. Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Lucien Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Oskar ist Redakteur im Ressort Hamburg bei der Zeit. Wir sprechen darüber, wie man gute Geschichten findet oder warum er ein Experte für nichts ist. Außerdem sprechen wir über sein Buch Schönes Hamburg und warum er den Satz Hamburg ist die schönste Stadt der Welt nicht einmal benutzt hat. Hallo Oskar, schön, dass du da bist.
Hallo Nussin, danke. Danke, dass ich hier sein darf.
Wir haben uns ja tatsächlich jetzt schon öfter mal gesehen und über Themen gesprochen. Und als du mal hier warst, da hatte ich zufällig Besuch von einer Dame, die zu meinem Heiligabendfest kommen wollte. Und die erzählte dann eine Geschichte und ich habe die Geschichte direkt aufgenommen. Und da hast du zu mir gesagt, ach, so findest du deine Geschichten. Und jetzt frage ich dich natürlich, wie machst du das denn so im Alltag?
Ich hab mir das gleich gemerkt, dass man einfach mit offenen Augen durch die Stadt gehen muss und dann findet man die Geschichten. Also tatsächlich ist jetzt gerade in der neuen Ausgabe der Hamburg Seiten der Zeit eine Geschichte, die ich mit einem Kollegen von mir gemacht habe, Christoph Heinemann. Und da geht es um Post-Graffiti oder Post-Graffiti. Also das ist tatsächlich auch so ein bisschen so entstanden wie damals deine Geschichte mit der Dame, die dich da besucht hat, dass wir beide unabhängig voneinander irgendwie wahrgenommen haben in diesem Jahr. Christoph wohnt in Barmbek, ich wohne in Altona und wir hatten beide irgendwie das Gefühl, komisch, dass diese DHL-Trucks, die man auf der Straße sieht, jetzt irgendwie alle vollgemalt sind und irgendwie Moses, Tabs und andere Sprüher auf meinen großen Stil diese DHL-Trucks irgendwie gebombt haben. Und da haben wir jetzt eine Geschichte draus gemacht. Also so läuft es manchmal bei uns auch, das ist das Coole am Lokaljournalismus, finde ich, dass man tatsächlich manchmal mit offenen Augen durch die Stadt geht und sich Fragen stellt und dann mit Kollegen darüber spricht, Kolleginnen, die einen ermutigen, den Fragen nachzugehen und dann hat man auf einmal einen Auftrag und wenn man dann noch ein bisschen Glück hat und die richtigen Leute trifft und spricht, hat man auch eine Geschichte aufzuschreiben.
Und wenn du dann das mit deinen Kolleginnen besprichst und sagst, hey, ich habe da was gesehen, ich finde das toll und die sagen, hey, das ist aber völlig blöd oder es lohnt sich nicht und du hast aber das Gefühl, es ist was Besonderes, ich kann dem ja nachgehen, weil ich bin allein, ich mache das dann mit mir aus und denke, das ist eine tolle Geschichte, ich möchte sie machen, aber manchmal kannst du es nicht. Gibt es dann Geschichten, wo du sagst, Mann, das war so eine tolle Geschichte und jetzt hat sie jemand anders genommen und ich hätte sie gern gemacht?
Also in dem Fall war es eher andersrum, dass ich selbst in so einer Art vorauseilendem Gehorsam oder selbst in so dachte, so, naja, ich arbeite bei der Zeit, dass das irgendwie so ein akademisches, gut situiertes Blatt irgendwie, jetzt brauche ich da gar nicht ankommen mit irgendwas über Graffiti, das ist irgendwie zu abseitig oder da muss man zu viel erklären oder ist zu fremd oder so. Und dann in dem Fall war es so, dass ich einfach selbst relativ manisch und obsessiv immer, wenn ich so einen Truck gesehen habe, den fotografiert habe und in meinen Insta-Stories gepostet habe und quasi irgendwann ich habe eine Chefin und einen Chef von meinen beiden Vorgesetzten so auf den Pott gesetzt wurde mit den Worten so, du, wir haben das jetzt so oft bei dir gesehen und wenn wir durch die Stadt gehen, sehen wir es auch überall, jetzt schreib das endlich mehr auf. Also das war andersrum, da musste ich so ein bisschen zum Jagen getragen werden, was man eigentlich nicht zugeben darf als Journalist, weil man ja eigentlich sich immer seines guten Themengespürs und Jagdinstinkts rühmt. Naja, also Geschichten, wo ich denke, die hätte ich gerne auch selbst recherchiert, auf die Idee wäre ich gerne gekommen, gibt es natürlich. Also ich finde, das letzte Mal, wo ich das relativ krass hatte, war, als Jan Böhmermann die Geschichte aus dem Sachsenwald gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du das noch vor Augen.
Ich hab's nur so halb noch vor Augen, aber ich weiß, da gab es was und ich weiß gar nicht, wie ist er drauf gekommen? Ich meine, er hat natürlich auch ein Top-Redaktionsteam da sitzen, oder?
Ja, also kurz gesagt ging es eben darum, dass die Eigentümer des Sachsenwalds, das sind Familienangehörigen der Familie Bismarck oder von Bismarck, Entschuldigung, dass die ihre eigenen Gewerbesteuern festlegen können und sich sozusagen so eine kleine Steueroase gebaut haben. Das war der Vorwurf von Böhmermann. Und der hat das wahnsinnig detailliert recherchiert mit Wildkameras, die gefilmt haben, ob da wirklich Leute eigentlich also so Kameras, die quasi für so Tieraufnahmen da sind, die dann von so Rehen oder so ausgelöst werden. Normalerweise hat er dann an so einen Weg gestellt und geguckt, gehen da Leute in dieses Büro rein und raus und stellt fest, nee, da geht nie jemand hin. Die sind da offiziell gemeldet, die Firmen, aber nur, weil sie Steuern sparen. In Wirklichkeit arbeiten die Leute ganz woanders. Okay, egal. Also, aber das war so ein Ding, wo ich dachte, wir haben nämlich auch schon über die Familie von Bismarck gesprochen, dachte, das wäre total interessant zu wissen, was eigentlich die Nachfahren sozusagen des ersten Kanzlers machen. Da gibt es Künstler in der Familie, da gibt es Leute, die sich bei den Reichsbürgern engagieren. Also dachten wir, das ist eine schillernde Familie, das müssen wir uns mal angucken. Und das war so ein Thema, wo man dann dachte, oh, die Recherche ist zu groß, da müssen wir zu viele lose Enden einholen. Da sind wir irgendwie, hatten wir mal vor, sind wir nie zugekommen. Und dann hat Böhmermann eine Hammergeschichte gemacht, wo ich danach dachte so, ah ja, okay, manchmal muss man doch ein bisschen aus dem Quark kommen auch.
Ja, sonst sind oder andere schneller. Sich nochmal selber mehr vertrauen. Also ich habe das ganz oft, dass ich was höre und denke, könnte eine gute Geschichte sein. Und dann aber denke, ah, ich weiß nicht. Und dann zweifle ich so lange, dass ich es dann wieder verwerfe oder irgendwie auch nicht richtig wahrnehme. Und dann denke ich, ach, vielleicht doch. Und dann ist es aber manchmal schon zu spät, weil dann jemand schon dran ist. Und ich ärgere mich dann, denke, warum bin ich da nicht dran geblieben? Warum habe ich das Thema nicht vertieft? Und das ging mir tatsächlich so ein bisschen bei deinem Artikel so, den du neulich verfasst hast, wo ich dachte, Mann, da bin ich doch die ganze Zeit dran. Ich habe dieses Thema auf dem Schirm und ich habe dazu noch nie was gemacht. Es war das Thema Awareness.
Ah ja, okay.
Im Veranstaltungskontext. Und ich habe so gedacht, ich habe damit tatsächlich öfter zu tun und ich habe es auch auf dem Schirm und ich habe darüber auch schon was gelesen und ich... Ja, weiß es und habe aber nie was darüber gemacht. Und dann lese ich deinen Artikel und denke, warum habe ich da nicht weitergemacht? Also das kam so bei mir. Allerdings habe ich den Artikel natürlich voll gegönnt und ich finde das Thema einfach auch wichtig. Deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass es jetzt auch in einer renommierten Zeitung steht und das ist eben ein relativ neues Thema, weil das gab es ja vorher noch nicht.
Aber das wollte ich gerade auch, ich wollte dir gerade gleich vehement widersprechen und das sagen. Ich glaube, dass das Thema Awareness im Nachtleben oder in Kultureinrichtungen insgesamt so groß ist, dass das überhaupt nicht so ist. Also ich glaube, so diese, was Böhmermann über den Sachsenwald gemacht hat, das ist jetzt auserzählt. Ne? Der hat es auch fantastisch gemacht, viel besser, als wir das hinbekommen hätten, glaube ich. Und sozusagen, das ist jetzt fertig. Aber Awareness ist ja was vor wenigen Jahren noch so, in meiner Wahrnehmung, ich glaube, du bist da noch ein bisschen dichter dran an sozusagen so einem Underground-Kulturgeschehen vielleicht, aber in meiner Wahrnehmung habe ich das erlebt, irgendwie Moloch oder so, also quasi in so linken Techno-Clubs. Und jetzt steht es auf einmal in Konzepten des Senats, der so sagt, ja okay, eigentlich, also so sinngemäß sagt, eigentlich bräuchten wir auch bei Veranstaltungen wie dem Hafengeburtstag ein Awareness-Team oder ein Awareness-Konzept oder so. Also das heißt, da ist irgendwie was neu entstanden in wenigen Jahren und richtig groß geworden. Ich glaube, es lohnt sich total, da dran zu bleiben. Das ist, glaube ich, noch gar nicht auserzählt, das Thema.
Es ist noch nicht auserzählt, aber ich war tatsächlich vor anderthalb Jahren oder zwei schon dran und dachte so, ich könnte ja mal eine Geschichte dazu verfassen. Und dann habe ich aber gedacht, es ist auch zu schwer zu recherchieren und wem tritt man da auf die Füße und es war auch alles noch so neu und es gab nicht wirklich, es gibt ja auch so eine Vereinigung und dann war ich mir so unsicher, wer mit wem, warum und das alles zu recherchieren, das erschien mir persönlich dann doch wieder zu aufwendig, weil ich bin ja tatsächlich nur ein Stadtmagazin und allein und wenn du das dann alles alleine dann machen musst, dann überfordert dich ein komplexeres Thema, bei dem du auch dann alles richtig machen willst, umso mehr. Also du machst ja auch alles eigentlich allein, aber du hast noch Hilfe manchmal, oder?
Ja,
oder
nee.
Kannst rücksprechen.
Total. Wir sind in einer anderen Situation, weil wir schon ja ein Team sind von irgendwie 10 Leuten ungefähr. Wir haben jetzt auch alle, also sozusagen bei uns wirst du, glaube ich, auf dem Flur, auch wenn du mit den Leuten sprichst, auch öfter das hören, ja, ich bräuchte mal Zeit, um mal so ich richtig in so dies oder jenes Thema einzuarbeiten, weil bei uns ist so, also bei der Zeit Hamburg, die erscheint einerseits monatlich in der gedruckten Zeit. Am letzten Donnerstag des Monats liegen wir in und um Hamburg. Wenn du da die Zeit kaufst, liegt ein gedruckter Hamburg-Teil bei. Und zum anderen machen wir in rotierender Verantwortung einen täglichen Newsletter, der heißt die Elbvertiefung. Den kann man kostenlos abonnieren und da sind dann immer, ist immer so eine persönliche Ansprache drin und dann gibt es so die wichtigsten Themen des Tages. Also das heißt, wir machen im Grunde zwei Medien. Einmal so eine Art Monatsmagazin, was eben gedruckter Zeit beiliegt und einmal so eine Art, also Tageszeitung ist ein zu großes Wort, aber es ist eben so ein täglichen Newsletter, der so ein bisschen für die Leute, die keine Zeit für eine Tageszeitung haben oder die das nicht mehr gewohnt sind oder so, vielleicht denen trotzdem die Chance gibt, so ein bisschen mitzubekommen, was aktuell in der Stadt los ist. Und das heißt, auch da ist es natürlich so, dass es Phasen gibt, wo man dem Tagesgeschehen hinterherläuft. Und ich meine, wir kommen jetzt aus einer Zeit mit dem Trump-Wahlsieg und der Ampelpleite, so diesen Mega-Ereignissen, die alle natürlich auch Konsequenzen für Hamburg haben, wo sich, glaube ich, viele Journalistinnen und Journalisten auch irgendwie so eher getrieben fühlen. Und dann gibt es manchmal aber zum Glück auch Phasen, und ich hoffe sehr auf den Januar zum Beispiel, wenn es wieder ein bisschen ruhiger wird, wo man dann eben so ein bisschen...
Da kommt aber was Neues.
Da kommt irgendwas Neues womöglich.
Die Neuwahlen kommen dann auch.
Naja, das stimmt. Also es ist natürlich Wahlkampf, doppelter Wahlkampf in Hamburg diesen Januar. Insofern wird da auch genug passieren, das ist so recht. Aber genau, also manchmal muss man sich so ein bisschen, aber ich finde es total richtig, was du sagst, manchmal muss man sich so ein bisschen dazu zwingen, auf seinen eigenen Instinkt zu vertrauen. Gerade bei so, ich sag mal, zeitgeistigen Themen oder so Themen aus dem Kulturleben. Sowas wie ein neues Graffiti-Phänomen, sowas wie Awareness wird immer größer. Also sozusagen so Themen, wo man denkt, okay, das kann ich nächste Woche auch noch machen oder vielleicht auch nächsten Monat oder ich hätte es letzte Woche schon machen können. Das sind immer so die Themen, bei denen man ein bisschen Gefahr läuft, glaube ich, als Journalistin oder Journalist, sich nicht sofort die Zeit zu nehmen, loszulegen. Und dann ist manchmal jemand anders schneller, das stimmt.
Ich frage mich manchmal, es gibt ja immer so einen Satz, der heißt, wie geht er nochmal mit der Zeit? Du musst wenn du nicht mit der Zeit gehst,
dann gehst du mit der Zeit.
Ja, oder wie war das?
Nee. Ja, doch. Ich glaube,
wie heißt der nochmal?
Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.
Ja, richtig. Apropos Zeit.
Apropos Zeit.
Also, ich habe manchmal das Problem, und ich merke das, ich habe einen pubertierenden Sohn, der 16 ist, dass ich manchmal auch denke, bin ich noch offen für aktuelle Themen oder wie schaffe ich es dann manchmal aktuell zu sein in einem Kontext, so Themen wie Awareness, die aufkommen oder Flinter oder was auch immer. Das sind dann Themen, die gab es früher einfach nicht. So,
naja, oder du hast sie nicht wahrgenommen.
Oder ich habe sie nicht wahrgenommen. Und es ist jetzt so, dass ich manchmal denke, bin ich noch aufgeschlossen neuen Themen gegenüber? Wie aufgeschlossen bin ich KI? Also ich merke schon mein Alter und meine... Ja, doch meine Barriere dann manchmal. Und wie schaffst du es, dass du immer am Zeitgeist für die Zeit bleibst? Oder wie schaffst du es generell an Themen zu bleiben, die dem Zeitgeist auch entsprechen? Weil ich glaube, das ist dann auch manchmal die Schwierigkeit. Das entwickelt sich alles weiter und es gibt immer größere Themen oder auch kleinere. Und da dieses Gespür zu entwickeln, das entspricht gerade dem Zeitgeist.
Also ich glaube, das ist eigentlich die Antwort darauf, würde ich denken, ist eigentlich ganz ähnlich wie die Antwort auf die Sache, über die wir gerade gesprochen haben, nämlich der eigenen Neugier zu vertrauen. Ich glaube, dass man ja irgendwie mit offenen Augen durch die Welt läuft und mitbekommt, was sich tut. Und immer dann, wenn man was nicht versteht oder wenn man vielleicht auch so ein leichtes Unbehagen hat, könnte man das als Indiz nehmen, dass da was zu lernen gibt. Alexander Schröder Alexander Schröder ist ein Kunstsammler, der kommt aus Hamburg, lebt jetzt in Berlin und der hat gerade ein großes Konvolut an Werken, ich glaube 63 Werke oder so aus seiner Privatsammlung an die Kunsthalle geschenkt. Das wurde jetzt gerade letzte Woche eröffnet, die Ausstellung Inside heißt die. Das ist ganz interessant, das ist sehr...
Habe ich auch verfolgt, hast du irgendwo gepostet.
Ja, es ist so recht sperrige und teilweise erklärungsbedürftige Kunst, die er sammelt, so super zeitgenössisches Zeug. Und der hat einen Satz gesagt, den ich ganz toll fand in einem Interview, was ich von ihm gelesen habe, nämlich, dass er meistens Sachen sammelt oder meistens Kunst kauft, die erst einen Abwehrreflex bei ihm auslöst und über die er dann ganz viel nachdenken muss. Und ich glaube, das ist auch, glaube ich, kann man fast verallgemeinern zu sagen, okay, das zeichnet eigentlich einen wachen Menschen aus oder auch eine gute Journalistin oder so. Wenn man irgendwas sieht, was man nicht versteht und was man vielleicht auch unangenehm oder blöd findet, und dann aber merkt, nee, irgendwie beschäftigt mich das, dann ist es gut, dem nachzugehen, das zu verstehen. Also ich hab jetzt auch Kinder so, ich bin auch lange nicht mehr ausgegangen gewesen. Also Moloch war jetzt gerade meine Referenz, ist jetzt auch schon lange zu der Laden leider so. Also so, ne?
Aber vielleicht sollten wir nochmal im Nachtleben
rumstreunern. Aber ich meine sozusagen, deswegen war dieses Awareness-Thema auch so eins zum Beispiel, wo ich dachte, okay, krass, es gibt ja einfach Leute, die über Sachen nachdenken. Und dazu kommt dann natürlich noch, also keine Ahnung, ich bin ein weißer heterosexueller Mann. Das heißt, es geht auch um Probleme, die ich nicht wahrgenommen habe bisher teilweise. So, also da gibt es einfach was zu lernen und... Und solange man, glaube ich, neugierig ist und auch bereit ist, sozusagen sich seinen eigenen Vorurteilen auch zu stellen oder die abzulegen vielleicht sogar, wenn andere gute Argumente haben, ist man, glaube ich, auf einem guten Weg, gute Themen zu finden. Weil das natürlich Leserinnen und Leser, ich meine, das besondere Privileg von uns als Journalistinnen und Journalisten ist ja, dass wir uns interessieren dürfen für Sachen, die wir nicht verstehen, versuchen dürfen, die zu kapieren und die dann quasi vermitteln. Also wir haben... Das gleiche Problem, was wir haben alle Leute, dass die Welt sich verändert und dass sie nicht immer das Gefühl haben, mitzukommen und so. Aber wir haben quasi die Zeit, diesem Gefühl nachzugehen und zu versuchen, Antworten zu finden auf die Fragen, die wir haben und dann diese Antworten mit anderen zu teilen. Das ist irgendwie, finde ich, ist doch cool. So. Und
ja, du hast ja auch mal gesagt, dass man kein Experte sein muss als Journalist, sondern einfach nur die richtigen Fragen stellen kann. Und ich frage mich dann zum Beispiel, ist es dann aber nicht so, dass wenn man zum Beispiel etwas Politisches schreibt, dass man sich vielleicht schon ein bisschen zurückhält, weil man um die Macht von Social Media weiß, weil man vielleicht nicht den Shitstorm kassieren will, weil man weiß, wie Hass im Netz funktioniert. Ich habe nämlich zum Beispiel das Problem gehabt, dass ich Sausan Schäbli im Podcast hatte und mir danach erst Gedanken gemacht habe, wie, was passiert, wenn alle Aussagen von ihr vielleicht so sind, dass es andere triggert und dann der Shitstorm bei mir losgeht, dem ich dann nicht Herr geworden wäre, weil ich allein mein Social Media mache. Aber darüber habe ich in dem Augenblick nicht nachgedacht. Aber es ist so, dass man dann sich fragt, was kann ich noch schreiben? Wie kommt es an? Kann ich noch so journalistisch arbeiten? Das ist ja auch gerade die große Frage. Was ist eigentlich guter Journalismus? Was ist eigentlich noch echt? Und ich hatte ja auch hier Experten, die über das Thema KI referiert haben. Und ja, darüber mache ich mir zum Beispiel auch sehr viele Gedanken.
Ja, ich glaube, das waren jetzt mindestens zwei Fragen oder zwei Gedanken, zu denen ich gerne was sagen würde. Auf
ja,
einmal.
Ich weiß, manchmal springe ich auch. Ich springe auch.
Keine Kritik.
Weißt du, ich habe dann so fünf Dinge auch im Kopf und denke so, ah, da wollte ich noch was sagen. Und ach, da war auch noch was.
Ja, ich versuche das auch gerade nur für mich zu sortieren.
Ja, sortiere das gerne nochmal.
Möglichst kohärent irgendwie und eloquent zu wirken in diesem Podcast.
Das macht also nichts. Wir haben nur... Ich glaube, mittlerweile habe ich übrigens 6.000 HörerInnen. Ich weiß nicht, woher das kommt.
Wow.
Deswegen, vielleicht denkst du nochmal nach und dann...
Ja, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Jetzt blockiere ich gleich.
Nein, nein. Es ist, als ob wir nur allein wären.
Also, die erste Sache ist die mit den Expertinnen und Experten. Ja, das ist so ein bisschen mein eigenes Rollenverständnis, dass ich sagen würde, ich bin Experte für nichts. Und das ist Teil meiner Aufgabe, weil ich glaube, Journalistinnen und Journalisten zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie sich trauen oder unbekümmert genug sind, die dummen Fragen zu stellen. Also so würde ich das Nicht-Experte-Sein immer verteidigen, dass wenn du schon alles weißt und quasi nur noch die Welt erklären brauchst, dann machst du vielleicht keinen super Journalismus, weil du nicht mehr die offensichtlichen und vielleicht auch ein bisschen naiv wirkenden Fragen stellst, die manchmal die Fragen sind, die zu den interessanten Antworten führen. Das ist allerdings so ein bisschen was, was ich für mich selbst sagen würde. Es gibt bei der Zeit natürlich auch super Expertinnen und Experten, ja, also Leute, die seit Jahren irgendwie, keine Ahnung, die Politik in Russland verfolgen oder in den USA oder die sich wahnsinnig gut auskennen mit Wissenschaftsthemen, ja, mit irgendwie nachhaltiger Energie oder mit Infrastrukturmaßnahmen oder was auch immer. Ich habe auch in der Hamburg-Redaktion gibt es auch einen Kollegen, der zum Beispiel sich Christoph Twickel extrem gut auskennt, seit vielen Jahren mit Stadtentwicklungsthemen beschäftigt und einen anderen Kollegen, der sich wahnsinnig gut mit so Infrastruktur auskennt, sowohl Energie als auch Verkehr und dann eine andere Kollegin, die wahnsinnig fit in Sozialpolitik ist. Also natürlich haben alle Journalistinnen und Journalisten, glaube ich, durch ihr Interesse und ihre Neigung irgendwie so ein Gebiet, in dem sie sich beschäftigen und auch eine Expertise irgendwie, klar. Aber ich würde eigentlich, genau, also meine Hoffnung ist, dass ich nicht dahin komme zu sagen, ich bin Experte für, sondern weil Experte ist immer auch irgendwie dicht am Fachidioten so. Ich finde es eigentlich cool und das wird natürlich begünstigt dadurch, dass ich auch über Kultur und Gesellschaftsthemen so schreibe. Ich würde gern so Generalist sein, der einfach neugierig durch die Welt läuft und einen offenen Blick behält und dem nicht sein eigenes Wissen irgendwie im Weg steht oder sein eigenes Gefühl, die Welt zu durchdrungen zu haben schon. Also ich glaube, wenn ich das Gefühl habe, dass ich jetzt alles verstanden habe, dann muss ich schnell mir einen neuen Job suchen. Das zur Expertise. So.
Finde ich schon mal gut und wichtig. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, ich habe von nichts wirklich eine Ahnung. Aber dann irgendwie von allem ein bisschen. Kennst du das? Ich kann nichts wirklich gut, aber so ein bisschen kann ich von allem. Oh, das war mein Laptop. So.
Die andere Sache, die du gesagt hattest, war die Shitstorm-Frage. Und die hat, glaube ich, aber mit Expertise gar nichts zu tun. Also ich glaube, egal wie gut du dich mit irgendwas auskennst oder wie profund dein Wissen ist, wenn du Positionen vertrittst, die Leute triggern, dann werden die sich eingeladen fühlen, Shitstorm über dich auszukübeln. Also ich glaube, davor ist man wenig geschützt. Außer wenn man Themen vermeidet, von denen man weiß, dass sie bestimmte Trolle triggern. Aber das würde bedeuten, dass man über sehr viele Themen, die sehr wichtig sind, nicht mehr sprechen würde. Also da hast du, glaube ich, recht, dass das eine reale Gefahr ist, dass man vielleicht aus Angst oder aus Sorge dann bestimmte Fragen nicht stellt oder bestimmte Themen vermeidet. Das wäre sehr schade, wenn das passiert. Also da kann ich nur sagen, Ja, weiß ich nicht. Behalt den Mut bitte. Also, das ist natürlich auch leicht gesagt.
Ja, hast du denn schon mal Zuschriften bekommen, wo es dann so war, wo jemand geschrieben hat, also da hast du jetzt was geschrieben und das deswegen hasse ich dich? Also, hattest du schon mal sowas?
Also, ich habe noch nie Morddrohungen bekommen. Ich habe noch nie Vergewaltigungsdrohungen bekommen. Das hat jetzt auch wieder wahrscheinlich viel damit zu tun, dass ich irgendwie ein Mann bin und deswegen auch auf eine Art da privilegiert, selbst in dem Hass, den ich abbekomme. Nee, das ist eigentlich nicht so ein Thema. Ich finde, für mich ist die Herausforderung manchmal eher, Kritik auch anzunehmen. Also, dass manchmal auch Leute schreiben, ey, du hast da Quatsch geschrieben, und dann ist immer so der erste Reflex, was? Nein, das kann nicht sein. Ich habe mich total gut, ich habe super viele Leute interviewt und es haben zwei Kollegen auch noch gelesen und redigiert und das ist alles safe, was ich gemacht habe. Und das im Gegenteil finde ich gerade im Lokalen toll ist, ja, dass man auch ständig mit Leuten zu tun hat, die sich vielleicht in den Themen besser auskennen als man selbst und die einen dann auf Dinge hinweisen. Also sagen so, genau, also Kritik annehmen, finde ich, ist auch ein Thema. Und so einen richtig krassen Shitstorm hatte ich nicht, nee. Also da habe ich auch Glück gehabt, glaube ich, einfach bis jetzt oder bin privilegiert, weiß ich nicht. Das kann wahrscheinlich
nicht
kommen.
Vielleicht hattest du noch nicht so ein Thema, wo man dir schreiben konnte, das war jetzt wirklich, obwohl nee, es gibt bestimmt schon Themen, wo man sicherlich sich hätte auslassen können, oder?
Also was toll ist, ist bei der Zeit, auch gerade bei der Elbvertiefung, also bei diesem Newsletter, den wir machen, da kommt schon dann auch eine Rückmeldung, wenn Leute was doof fanden, was man geschrieben hat, weil der Newsletter kommt morgens um 6. Und das ist, Leute lesen das teilweise als erstes noch im Bett liegend oder bei ihrem ersten Kaffee, oder einer erzählte mir mal, das war mir dann fast too much information, dass das immer auf dem Klo liest, so. Also das heißt, das ist so Teil der Alltagsroutine von vielen Leuten geworden und damit nehmen die das auch auf eine andere Art auch persönlich, was man da schreibt. Also da gibt es schon auch Zuschriften, wenn die zum Beispiel einen Witz missglückt finden oder eine politische Aussage oder wie auch mal eine Meinungsbekundung, egal welche Art, doof finden oder so. Aber und das ist vielleicht was sich in den letzten Jahren auch geändert hat, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich habe auch das Gefühl, dass man relativ oft mal Mails bekommt, wo sich Leute bedanken oder einem zustimmen oder so. Und das finde ich total toll. Also wenn man so 5 Mails bekommt, in denen man irgendwie beschimpft oder kritisiert wird, und dann bekommt man aber vielleicht 1 oder 2, wo Leute sagen, ey, das fand ich toll, da habe ich nochmal was Neues gelernt oder so, ne? Das finde ich total ermutigend, weil man sich ja auch denken kann, also wie oft macht man das selbst, dass man Leute so richtig lobt für was man gut oder okay findet, eigentlich wahrscheinlich viel zu selten. Man neigt dazu eher, den Mund aufzumachen, wenn man Kritik zu üben hat. Also das würde ich total ermutigen. Also auch so
Not vielleicht to self, als kleiner loben, Hinweis für alle in die Welt, jetzt, dass wir nächstes Jahr 2025 spätestens jedem mal nochmal sagen, was alles so toll ist und was gut ist und was schön läuft und nicht immer nur die negativen Seiten herauspunkten. Ich hatte das mal mit jemandem, als ich noch in einem anderen Beruf war, mit meinem Chef damals. Du konntest alles perfekt machen. Du konntest wirklich 10 Sachen perfekt machen und dann hast du einmal das vermasselt und dann kam er und hat es direkt ausgepointet und gesagt, das hast du aber schlecht gemacht. Und man hat sich dann immer gefragt, oh Mann, ja, also einmal von 10, tut mir leid. Und dann hat man sich aber so schlecht gefühlt, dass man irgendwie gar nicht weitermachen konnte. Und das ist immer dieses... Ja, deswegen glaube ich auch immer, dass man immer eher das Lob aussprechen sollte als das Negative. Und wenn es dann doch mal passiert, kann man auch mal sagen, ja, ist vielleicht nicht so toll gelaufen, aber schwamm drüber. Wir machen weiter. Apropos, wir machen weiter. Du hast ja vorhin gesagt, du bist ja im lokalen Bereich sehr tätig und hier in Hamburg. Und deswegen komme ich nämlich auf das Buch, was neben dir steht, was man natürlich im Podcast nicht sehen kann. Aber
ich kann es mal hochhalten für die Hörerinnen und Hörer. Ja. Moment, so.
Genau, es ist wunderschön und ich mag vor allem dieses Foto, da gab es ja auch viele kritische Stimmen zur Elbphilharmonie, aber das Foto macht sich gut mit der Elbphilharmonie im Vordergrund. Früher wäre es der Michel gewesen, oder?
Ja, das stimmt. Ich glaube, der Michel wurde ein bisschen in den Schatten gestellt von der Elbphilharmonie.
Ja.
Das ist so.
Und du hast dieses Buch geschrieben und ich habe auf LinkedIn gelesen, dass du gesagt hast, dass du vermieden hast, zu sagen, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Oder dass du es nicht schreiben wolltest und dass du auch so Floskeln wie Hamburg hat mehr Brücken als Venedig irgendwie rausgelassen hast, richtig?
Also genau, die Geschichte von dem Buch, das heißt Schönes Hamburg. Der Titel war schon gesetzt, als ich angefragt wurde von dem Verlag. Ellert und Richter hat das rausgegeben. Das ist ein kleiner Verlag in so einem Hinterhof in Ottensen. Ganz bezaubernd und ein Ehepaar, was diesen Verlag leitet, eben Frau Ellert Richter und Herr Richter. Und die haben sich unter anderem spezialisiert auf lokale Bücher. Also die haben relativ viele so Bildbände zu verschiedenen Regionen Deutschlands und eben auch zu Hamburg. Die hatten vor Ewigkeiten mal ein Buch, das hieß Schönes Hamburg, was sich wahnsinnig gut verkauft hat, was einfach so ein Bildband ist, der schöne Stadtansichten mit ein bisschen Hintergrundtexten, nicht zu viel kombiniert, also nicht zu viel Text, aber so, dass die Leute so ein bisschen angefüttert werden und Lust haben, nach Hamburg zu kommen. Und das war aber noch vor der Elbphilharmonie zum Beispiel. Das war in den 90ern ist das Buch erschienen. Und wenn man das durchblättert, ist es ganz erstaunlich, dass auch die Speicherstadt eigentlich gar nicht vorkommt. Die Elbphilharmonie natürlich sowieso noch nicht gebaut war, aber so Teile von Hamburg, wo ich denken würde, das ist jetzt eigentlich irgendwie die Speicherstadt und das Kontorhausviertel ist jetzt ja Welterbe der UNESCO. Der Blick ist, glaube ich, ganz anders geworden in den letzten 10, 20 Jahren auf diesen Teil der Stadt, also auf diesen hafennahen Teil. Genau, deswegen gab es so die Idee, das nochmal neu aufzulegen oder nochmal neu zu machen, so ein Buch, das quasi Hamburg vorstellt, wie es jetzt heute im 21. Jahrhundert sich präsentiert. Und Schönes Hamburg war gesetzt. Die haben mich gefragt und ich fand es eine interessante Aufgabe, also schmeichelhaft natürlich, das gefragt zu werden, ob man so ein Buch mitschreiben will, aber auch eine Challenge, weil tatsächlich ja der journalistische Blick, lokaljournalistische Blick eher auch einer ist, der nach dem zu Kritisierenden sucht und nach dem, was nicht so gut läuft.
Und dann musst du dich mit dem Begriff Schönes Hamburg beschäftigen.
Genau,
dann
muss ich auf einmal einräumen, dass diese Stadt vielleicht schön ist.
Aber genau. Du bist ja Wahlhamburger und schon lange hier.
Ja, deswegen fiel es mir dann auch nach 5 Minuten Nachdenken dann nicht mehr so schwer, weil ich tatsächlich, also ich bin jetzt dieses Jahr 40 geworden, ich bin mit 20 hierher gekommen und habe jetzt quasi mein halbes Leben hier gewohnt, wollte aber nie nach Hamburg, bin hier irgendwie hängen geblieben, was viel mit den Menschen zu tun hat, natürlich, die getroffen habe, auch viel mit beruflichen Chancen, die sich hier ergeben haben, aber schon natürlich mit der Stadt auch so. Und genau, deswegen war das eine ganz gute Einladung, mal nachzudenken, was ich schön finde an Hamburg. Und gleichzeitig hatte ich aber immer diesen sozusagen so restkritischen Journalistenimpuls, dass ich dachte, es darf auf keinen Fall, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt drinstehen, weil das ist super provinziell, das ist total doof, weil man so denkt so, hä, hallo New York, was ist los? So.
London. Ja, ich habe hier ja jemanden, der hat eine Pizzeria, Ace Pizza, und der kommt aus London. Und sein Traum war es immer, hier in Hamburg zu wohnen und zu leben. Und er hat seinen Traum sich erfüllt und ist nach Hamburg gezogen und hat hier eine Pizzeria eröffnet, wo ich dann so denke, wir denken, unser Traum ist mal in London zu wohnen oder unser Traum ist mal in New York zu wohnen, aber es ist dann eben nur aus deiner Perspektive. Und dann zu wissen, es gibt Menschen in anderen Großstädten, die sagen, mein Traum ist es aber in Hamburg zu leben. Ist doch Wahnsinn, oder?
Ja, ist schön.
Und die sollten dein Buch auf jeden Fall auch lesen.
Ja, und vor allem natürlich alle Hamburg-Spötter und irgendwie so Berlin viel geiler Finder und so. Also, oder Leute, die sagen, nee, das ist nichts für mich, diese Stadt ist zu groß oder ist zu kalt, zu regnerisch oder was auch immer. Also für die ist das so ein bisschen gedacht, genau. Also es ist natürlich auch für Hamburgerinnen und Hamburger. Und ich habe auch schon gehört von Leuten, die gesagt haben, sie haben nochmal was Neues über ihre Stadt gelernt in dem Buch. Toll, wenn das gelingt. Ich als Zugezogener quitt hier, also kann den Leuten noch was erzählen, toll. Aber eben ist es auch so eine Art Mitbringsel oder für Touristen, die sich was mitnehmen wollen, so die Idee.
Weihnachtsgeschenk.
Ja, Weihnachtsgeschenk, aber ja, Schönes Hamburg im Ellert und Richter Verlag, top ja. Weihnachtsgeschenk. Nee, also genau, die Idee ist, dass man durchblättert, Fotos sieht, Texte liest, die so ein bisschen was zur Geschichte und zur Stimmung der einzelnen Stadtteile erzählen und so ein bisschen Gefühl kriegt vielleicht für die Stadt oder zumindest ein Gefühl dafür, ob einen die Stadt genug interessiert, da mal hinzufahren oder da mal wohnen zu bleiben. Gegebenenfalls auch 20 Jahre, genau.
Ja, einfach mal hier zu bleiben. Aber wann bist du das erste Mal hier nach Hamburg gekommen? Also was war der Grund? War es der Job oder warst du zufällig hier? Oder hast du dann irgendwie ein Vorstellungsgespräch gehabt im Zeitgebäude und hast dann gedacht, ach naja, so schlimm ist es hier gar nicht?
Also das allererste Mal war ich in Hamburg, weil ich komme aus Goslar. Das ist so eine kleine, mittelgroße Stadt in Niedersachsen am Harzrand. Das erste Mal war ich hier, weil ein guter Freund von mir zu Schulzeiten eine ältere Schwester hatte, die hier wohnte. Und die muss hier ganz in der Nähe gewohnt haben, denn ich erinnere mich noch dran, dass wir abends zu ihr nach Hause gekommen sind. Die hat uns dann so rumgeführt, hat uns irgendwie dann über die Reeperbahn geführt. Irgendwie, wir waren, glaube ich, 14 oder 15, ich weiß nicht.
Da durftest du schon alleine unterwegs sein?
Vielleicht waren wir auch 16, ich weiß nicht. Also
mach mir doch keine Angst.
Es war auf jeden Fall sehr so, die kleinen Jungs sind in der großen Stadt und die große, coole Schwester führt sie rum. Und wir sind dann abends hängen geblieben in der Astra-Stube. Deswegen blutet mir mal ein bisschen das Herz, wenn ich hier, wir sitzen ja direkt neben der Sternbrücke, die so in Trümmern noch zu sehen ist, so Astra-Stube ist lange raus. Und also sozusagen, das war sozusagen das, diese Gegend hier, genau hier, wo wir jetzt sitzen, war quasi mein erster Kontakt mit Hamburg überhaupt. Aber das
und
war
dann
ja,
die Astra-Stube. So wie toll. Viele Menschen etwas mit dem Molotow verbinden.
Ja, das ist, das Molotow war zu. Und es war wirklich so, ich bin ziemlich sicher, dass der Satz fiel, ja, da ist das Molotow, also damals noch in den Esso-Hochhäusern. Aber heute ist Mittwoch oder heute ist Donnerstag oder ich weiß nicht, welcher Tag in den Schulferien war, das ist heute zu. Und dann sind wir eben irgendwie nach Hause gegangen und blieben dann Astra-Stube hängen. Und ich meine, dass dann eine Silly Walks Party war. Zumindest erinnere ich mich an zwei Sachen. Die eine war, dass ein Bier 5 D-Mark gekostet hat, wo ich dachte so, boah krass, da kriegt man fast einen Kasten für da, wo wir herkommen. Also das erschien mir sehr, sehr teuer. Und das andere war, dass man quasi so passiv bekifft war, weil so viel gekifft wurde in diesem Laden, eine Reggae-Party gewesen sein muss. Und ich rede mir ein, dass das eine Silly Walks Party war, in die wir dann versehentlich reingeraten sind. Genau, das war das erste Mal in Hamburg. Aber du hast ja eigentlich gefragt, wie bin ich dann
nach
Hamburg
gekommen. Und dann hat es dir aber trotzdem so gut gefallen mit dem Bier und der Astra-Stube, dass du gesagt hast, nee, das muss ich nochmal machen.
Naja, also tatsächlich war es dann eher so, also ich habe Abi gemacht 2004 oder so und das war noch so die Zeit, wo dann auch so die letzten Provinztypen wie ich gemerkt haben, dass man eigentlich nach Berlin zieht, dass das jetzt mal angesagt ist. Also die 90er Jahre waren schon lange vorbei, aber irgendwie war es dann auch zu uns und zu mir durchgedrungen, dass eigentlich jetzt so Berlin so die coole Stadt ist und das stimmt ja auch, also ist ja völlig richtig. Aber ich wollte unbedingt zum Studium nach Berlin, habe mich eigentlich nur in Hamburg beworben, weil peinlich davon eigentlich nicht zugeben, aber weil meine Mutter gesagt hat, Kind, man bewirbt sich nicht nur an einer Uni, man muss sich auch noch an einer zweiten Uni bewerben, falls es nichts wird.
Ah ja.
Und Mütter sind ja sehr weise Menschen. Tatsächlich wurde es nichts mit Berlin, also da bin ich irgendwie im Nebenfach am NC gescheitert oder ich weiß nicht was und dann landete ich mehr oder weniger aus Versehen in Hamburg und bin hier aber genau richtig gelandet. Also hat sich so ein Unglück oder so ein ungeplante Abbiegung als genau die richtige Weichenstellung erwiesen, würde ich sagen. Weil hier habe ich, weiß nicht, meine Freunde, meine Frau, jetzt Familie, irgendwie Job und so. Also hier fühle ich mich total wohl. Hier so, also Riesenglück.
Du würdest jetzt auch nicht mehr weg, oder? Oder gibt es noch so einen Ort, wo du sagst, das ist neben Hamburg vielleicht doch nochmal so ein Ort, wo ich mir vorstellen könnte zu sein? Goslar
ist, also habe ich relativ viel Zeit verbracht, ist doch super, fahre ich jetzt Weihnachten wieder hin mit den Kindern und da gibt es irgendwie ganz reizende Großeltern und eine kleine Fachwerk-Altstadt und auch ein ganz gutes kleines Museum für zeitgenössische Kunst, also da kann man schon gut ein paar Tage verbringen. Nee, aber wenn es jetzt darum geht, sozusagen nochmal in eine andere Stadt zu ziehen, also weiß ich nicht, ist jetzt nicht ein konkreter Plan, eher nicht. Also ich könnte mir gut vorstellen, in Hamburg zu bleiben. Wenn sich was anderes ergibt, bin ich dafür, glaube ich, offen. Also es gibt auf jeden Fall, glaube ich, also genau, ich zweifle zu sehr an dem Satz, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt, dass ich jetzt ausschließen würde, nochmal woanders hinzuziehen. Aber Hamburg ist schon wirklich eine schöne Stadt und ich bin froh, hier zu sein.
Ich finde ja immer, man kann immer was Neues entdecken. Also es ist tatsächlich so, dass ich in deinem Buch auch Dinge gesehen habe, wo ich dachte, das wusste ich noch nicht. Vor allem dieser Part mit der Altstadt, das fand ich spannend. Ich habe mich tatsächlich gefragt, warum Archäologen sagen, dass die steinernen Fundamente sind von dem Tor. Ich sage jetzt nicht, wo das ist, damit man sich das Buch kauft und nachliest, aber wie kommen Archäologen da drauf? Du hast es in dem Buch geschrieben, dass das die steinernen Fundamente sind von dem Tor von Hamburg.
Ja, das ist das Museum Bischofsburg. Das ist schon ein Teil der Antwort. Das ist wahrscheinlich auch eines der weniger bekannten Museen, die absolut mitten in der Innenstadt liegen. Also es ist vor aller Augen, aber gut versteckt irgendwie. Das ist gegenüber vom Speersort. Also ehrlicherweise auch da, wo ich arbeite, das Zeitgebäude ist auch da. Und der Speersort, beziehungsweise der Hammerburgplatz, war ja der Anfang der Stadt. Deswegen, der hieß auch Domplatz im Volksmund, hat aber nie einen richtigen Namen. Das ist diese Grünfläche mit den weißen Leuchtequadern drauf, mitten in der Stadt, so etwas versetzt vom Rathausmarkt. Da hat Hamburg seinen Anfang genommen, deswegen wurde es jetzt kürzlich in Hammerburgplatz umbenannt. Also die Hammerburg als erste Siedlung im Mittelalter hatte angefangen. Und da um die Ecke, also schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite, gibt es das Bischofsburgmuseum. Und das ist so, dass in den 1960er Jahren, als da irgendein Haus abgerissen wurde und gebaggert wurde, stießen die Baggerarbeiter auf einen großen Findling. und haben sich möglicherweise nicht so viel dabei gedacht und weitergebaggert. Und dann schießen sie auf den nächsten großen Findling und merken sie, ach so, das sind gar keine einzelnen Findlinge, die hier liegen, sondern hier ist ein Fundament von einem, und das ist ein ringförmiges Fundament. Und dann war die Annahme, die Frage, weil man konnte dann durch Scherben, die man gefunden hat von Gefäßen, andere Spuren, die man sozusagen halbwegs datieren konnte, konnte man ungefähr erahnen, von wann das ist, und hatte dann die Idee, okay, damals gab es eigentlich nur Holzhäuser, das muss was Besonderes gewesen sein, und es gab irgendwie einen mittelalterlichen Text, in dem die Rede davon war, dass ein Bischof in einem steinernen Haus gewohnt haben soll in Hamburg. Niemand wusste, wo dieses Haus steht, und war die Idee, okay, das muss das Haus sein, das ist die Bischofsburg. Und dann ist jetzt vor kurzem aber, als dann daneben auch wieder gebaut wurde, haben die weitere Hinweise gefunden, dass das Ding doch ein bisschen jünger ist als gedacht, also nicht ganz so alt, dass das mit der Bischofsburg nicht stimmen kann. Und dann ist jetzt die aktuelle Theorie, naja, die Straße, die da verläuft, heißt Steinstraße. Und die Steinstraße heißt Steinstraße, weil es die erste gepflasterte Straße der Stadt war. Die wichtigste Straße, die Straße, die in die Stadt reingeführt hat, wo am meisten Traffic war, so im Mittelalter.
Mit Pferdekutschen und so? Ja, oder genau. Pferden?
Mit Eseln wahrscheinlich auch und allem, und auch wahrscheinlich mit irgendwelchen Karren, die Menschen geschoben haben, über den polternden Steinbelag. Deshalb Steinstraße, und deswegen gibt es eben Rainer Maria Weiß, der das Archäologische Museum leitet in Harburg und der Landesarchäologe ist, also sozusagen die Autorität für archäologische Fragen in Hamburg. Der hat eben die Theorie, dass das möglicherweise auf dem Stadtwappen sieht man ja das Stadttor, das große steinerne Stadttor, und dahinter gucken so Kirchentürme raus. Das ist sozusagen der Dom, ist die Annahme. Und das würde halt passen, dass möglicherweise dieser Steinring, den man für die Bischofsburg hielt, einer der beiden Stadttortürme ist. Dass, wenn man jetzt graben würde auf der anderen Straßenseite, man noch so einen Steinring finden könnte. Man gräbt da nicht, weil dafür müsste man das Gebäude sprengen, in dem die Zeit ist. Das werden wir zu verhindern wissen.
Können wir dann nicht nochmal ganz baggern, aber nein, ja, dann gibt es die Zeit nicht mehr.
Also es gibt tatsächlich Pläne, weil die Steinstraße umgestaltet werden soll. Also nicht ganz so wie der Jungfernstieg, aber es geht so in die Richtung. Also es gibt ja an verschiedenen Stellen in der Stadt die Idee, den Automobilverkehr ein bisschen zurückzunehmen, dafür mehr Platz zu schaffen für Aufenthaltsorte und für Bürgersteige und für Radwege und so weiter. Und da soll auch in den kommenden Jahren, ich weiß jetzt nicht wann genau, an der Steinstraße was gemacht werden. Und da hat der Landesarchäologe schon gesagt, also wenn da gebaggert wird, dann werde ich aber zur Stelle sein und nachgucken, was ich da so finde.
Steht er direkt neben dem Zeitgebäude und sagt, also ich glaube, Sie müssten hier baggern, da könnte es sein.
Ja, genau.
Ich stelle mir spannend vor. Dann sind wir beide aber auch da, damit wir unsere Geschichte dort finden.
Auf jeden Fall. Das ist, also, wie findet man Themen?
Findet man Themen, indem man einfach dann da steht, wenn der Umbau stattfindet und dem Landesarchäologen einfach folgt, wohin er auch geht. Ja, spannend. Siehst du, haben wir schon wieder eine neue Geschichte für, weiß ich nicht, später. Wann ist der Umbau?
Ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Da müssen wir nachgucken. Aber in den kommenden, so in den nächsten 4 Jahren oder so, wird das, glaube ich, losgehen. Also es ist nicht mehr allzu lange.
Dann gehen uns die Geschichten nicht aus. Mein Podcast geht immer gar nicht so lange, weil die Menschen, du weißt, es ist wie mit einem Longread. Ist es nicht auch so? Menschen können gar nicht mehr so lange Zeitungsartikel lesen, oder ist das nicht so? Also die Aufmerksamkeitsspanne, die schwindet, und man kann immer nur so kurze Texte lesen. Hast du das schon mal gehört?
Habe ich schon mal gehört, aber ich glaube natürlich nicht daran.
Nein, wir haben immer noch Long Read.
Ich verstehe schon, dass du das jetzt zu einem Ende kommen musst. Aber da würde ich, glaube ich, noch einmal widersprechen wollen. Ich glaube schon, dass, wenn die Texte gut geschrieben sind und wenn man die Themen findet, die Leute interessieren, dass... Ich meine, wir lesen ja auch immer noch Leute Bücher, und es gucken Leute Serien und so. Also es ist nicht so, dass wir unfähig sind, uns auf eine Sache zu konzentrieren. Es muss nur die richtige Sache sein. Und das ist dann auch die beständige Herausforderung an uns beide und alle anderen Journalistinnen und Journalisten, die Themen zu identifizieren, die Leute interessieren und die wichtig für sie sind, und die auch so aufzuschreiben oder so zu erzählen, dass die so spannend sind wie idealerweise eine Netflix-Serie oder was man sonst so konzentriert macht in seiner Freizeit.
Vielleicht doch nochmal so ein gesammeltes Werk, ein längeres Buch über ein Thema. Mal gucken. Ich frage dich aber, das frage ich ja alle unsere Gäste, die hier kommen, hast du noch einen Tipp, wo man hingehen kann? Natürlich, es gab hier schon sehr viele Tipps. Es war heute zum Beispiel jemand da, der gesagt hat, Bergedorf ist der Place to be. Und es gab jemanden, der gesagt hat, Philipp Westermeier war es, der Chinese am Hauptbahnhof ist so toll. Also du bist frei in der Wahl. Das kann was Kulinarisches sein oder ein Ort, wo du gerne hingehst. Ich hatte auch schon jemanden, der gesagt hat, er ist gerne an den Landungsbrücken, weil man da das Alte und das Neue zusammen sieht. Was sagst du jedem, der hierher kommt, was ein echter Geheimtipp ist?
Also ich weiß nicht, ob das die erste Sache ist, die ich Leuten empfehlen würde, die neu nach Hamburg kommen. Die sollten vielleicht doch erstmal auf die Elbphilharmonie draufgehen und so das Pflichtprojekt, die Hafenrundfahrt machen und so. Aber für Leute, die in Hamburg wohnen und hier noch Neues entdecken wollen, finde ich ziemlich spannend, was sich gerade in der Kunstszene tut. Es ist ja immer die Klage und die wird ja auch zu Recht geäußert, dass die Räume verloren gehen in der Innenstadt und dass alles so teuer wird oder auch in Altona und so weiter. Aber es gibt hier und da immer noch Räume, die neu entstehen, wo Leute ihre künstlerischen Arbeiten sozusagen nicht kommerziell ausstellen. Und eine Sache, die ich entdeckt habe oder die mich sehr beeindruckt habe, ist das Studio Peragine. Das ist am Ende der Hafen City. Also man nimmt die U4 und fährt quasi bis zur letzten Haltestelle vor den Elbbrücken, also sozusagen da, wo die Hafen City dann fast endet. Und da ist direkt am Wasser ein kleiner Galerieraum, der von einer Künstlerin bespielt wird, die gerade eine Sammlung von befreundeten Sammlern ausstellt, die Sammlung der Gebrüder Christen. Alice Peragine ist das, die dann Künstlerinnen einlädt, die auf diese Werke bekannterer Künstler Bezug nehmen und eigene Arbeiten erstellen und so weiter. Und das ist total erstaunlich, wenn man das, oder ich, also wo wir jetzt gerade wieder, wir haben ja gerade davon gesprochen, sozusagen sich den eigenen Vorurteilen zu stellen. Hafen City, klar, Elbphilharmonie ist toll, aber ansonsten ist ja kulturell nicht so wahnsinnig viel los. Oder gerade was so die Off-Szene angeht, würde man die vielleicht nicht in dem Stadtteil vermuten. Aber das ist so ein Ort, wo man echt coole junge Kunst sehen kann, kostenlos reingehen kann. Muss sich auf Instagram einmal informieren, wann die genau offen hat, weil es keine geregelten Öffnungszeiten gibt. Aber das lohnt es sich total zu entdecken.
Und ich war da noch nie, ich gehe da sofort hin.
Ja, mach das mal. Das wäre auch, glaube ich, ein Thema für dich und für dein Magazin. Also kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich schreibe dir gleich die Handynummer mal auf, wenn du möchtest, dann kannst du mal anrufen.
Und folge auf Instagram. Da ist ja tatsächlich, muss man ja heutzutage auch immer ein Auge darauf werfen, weil auch dort findet man ja immer wieder Geschichten. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Es war so schnell vorüber. Vielleicht kommst du ein zweites Mal.
Wir können uns gleich morgen verabreden und dann machen wir Teilzeit, wie du möchtest.
Ja, wir machen jetzt jede Woche einen. Okay. Vergiss den Zeit-Newsletter, wir machen jetzt jede Woche einen Podcast.
Okay, dann muss ich vielleicht noch mit meinen Vorgesetzten vorsprechen. Aber ja, machen wir.
Okay.
Ciao.
Tschüss. Das war eine weitere Folge Elbblick Podcast, der Podcast zum kostenfreien Stadtmagazin. Ihr findet unsere gedruckte Ausgabe Elbblick Magazin an über 150 Auslagestellen. Wir erscheinen dreimal im Jahr, im April, August und Dezember. Zudem haben wir noch einen kleinen handlichen Stadtguide in A6 und der erscheint im Februar, Juli und Oktober. Du fandest diese Folge spannend, langweilig oder hast noch offene Fragen? Dann schreib mir doch an nussin@elbblickmagazin.de. Hinter meinem Podcast und meinem Magazin steckt kein großes Team, sondern nur ich als One-Woman-Show. Deswegen werde ich deine Kritik oder Anmerkung persönlich lesen. Lass mir doch gerne eine Bewertung da, vielleicht bei Spotify oder Google. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, Elbblick Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.